Münich FM auf Radio Lora 92,4.
Münich FM, Radio Lora, Doxanik noch bedankt.
Guten Abend, liebe Zuhörer, hier ist Radio Lora 92,4 Münich FM. Heute Abend habe ich Frau Idil Baydar bei mir. Sie ist bekannt unter dem Namen Gillette Ayşe. Und wir werden hören, ich habe die Gelegenheit gehabt, vor 2 Wochen sie live zu erleben in Berlin. Wo bist du eigentlich heute?
Also jetzt gerade bin ich in Berlin. Ja, es gibt mittlerweile ganz tolle Begriffe. Ich würde mich mittlerweile als transkulturell bezeichnen.
Also bist du in Deutschland geboren?
Ich bin in Deutschland geboren, in Celle, Niedersachsen bei Hannover. Ich bin da ja gewesen, bis ich 10 bin und dann bin ich auf ein Waldorf-Internat gekommen, bis ich 15 war und dann sind wir nach Berlin gezogen. Ich weiß nur, die Straße hieß Kolberger Weg. Daran kann ich mich noch erinnern.
Da siehst du mal.
Ich war auf dem Waldorf-Internat von 10 bis 15 und bin dann in Berlin auch nochmal auf die Waldorfschule gegangen, habe dann aber mein Abitur abgebrochen und habe dann erstmal gelebt. Ich habe dann später mein Abitur nachgeholt mit 28 auf dem 2. Bildungsweg und habe aber immer zwischendurch, also immer die ganze Zeit eigentlich künstlerisch gearbeitet.
Künstlerisch heißt jetzt im Bereich Theater, Komik?
Genau. Ja, ich habe Theater gespielt, 2002 zum Beispiel in einer Maxim Gorki Studioproduktion. Da haben wir ein Stück aufgeführt, das hieß Kopfstoff. Es war also angelehnt an das Buch von Feridun Saimoğlu. Kopfstoff, der hat ja ein Buch darüber geschrieben, Kanaksplak und Kopfstoff. Das sind so die Theatersachen, die ich gemacht habe. Natürlich noch andere Theatersachen gemacht, aber Hörspiele mit dem großartigen Hörspielregisseur Paul Plamper zusammen. Ich habe Musik gemacht eine ganze Weile, also Hip-Hop. Das war ja so mein Alter, meine Generation. Dann, als ich so 21, 22 war. Ja, also ich habe viele Sachen ausprobiert künstlerisch und jetzt gerade mache ich Comedy. Mal gucken, was noch kommt.
Genau, das ist ja noch der Anfang. In Berlin, da leben ja sehr viele türkische Menschen. Kannst du so Berlin ein bisschen deine Umfeld mal beschreiben, also kulturelle Umfeld, türkische Community, würde mich interessieren.
Naja, also türkische Community, was ja sehr interessant ist, ist, dass es gibt zwar immer wieder diese türkischen Communities, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Türken hier besonders einheitlich sind oder irgendwie homogen sind. Das sind wir also nicht in Berlin. Jede Kultur hat hier so ein bisschen seinen Stadtteil, also Neukölln ist eben eher arabisch geprägt und der Kudamm, Charlottenburg, ist eher russisch geprägt. Das ist ganz interessant, das so zu sehen. Die Türken leben eher so in, naja, Kreuzberg ist ja jetzt schwäbisch geworden. Also das heißt, viele sind dann auch in den Wedding gegangen oder nach Tempelhof. Also das ist ganz interessant, das zu sehen an der Stadtstruktur, wo dann die Leute sich aufhalten. Und auch interessant, dass man eigentlich immer dahin zieht, wo die Leute wohnen, die mit deiner Kultur am meisten gemein haben. Das finde ich ganz spannend.
Gibt es auch so ein Kulturleben, so eine kulturelle Theater oder künstlerische, ja, Sachen bei den Türken?
Also ich weiß nicht, ob man das wirklich, glaube ich, als Türke, was man immer so unterschätzt, ist, viele, viele Türken sind abgewandert. Viele sind wieder zurückgewandert. Und auch in der 3. und 4. Generation sind sie zurückgewandert. Das ist ganz interessant, das zu beobachten. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt in Berlin eigentlich fast schon viel mehr Araber, als es Türken gibt. Und natürlich gibt es so türkische Communities und so ein türkisches Leben. Es gibt ja Metropol FM in Berlin. Es gibt verschiedenste Vereinigungen, ob es ein Alevitscher Club ist oder das stimmt schon. Ich sehe noch nicht wirklich, dass wir Strukturen aufgebaut haben, in denen wir uns alle bewegen. Es kommt immer wirklich darauf an, was ist das für eine Gruppierung, was haben sie gemeinsam, wie leben sie. Ich glaube, die Jüngeren sind durchmischter als die ältere Generation. Ich bin ja irgendwie dazwischen und bemerke eben, dass die Jüngeren da nicht so, die sind irgendwie anders geworden. Also jetzt letztens habe ich eine ganz bezaubernde deutsche junge Frau getroffen, die eigentlich schon fast sehr viel türkische Kultur übernommen hat, weil das eben zusammengewachsen ist. Aber das sind eben die Jüngeren. Ich kann jetzt nicht, ich selbst bin in keiner wirklichen türkischen Community. Ich halte mich sehr gerne Maxim Gorki auf in Berlin, weil das ist zum Beispiel ein Ort, wo ich sagen würde, Ausländer kreieren, also deutsche Ausländer oder generell Ausländer sind an diesem Ort besonders produktiv und können da einfach unglaublich viele Dinge machen. Also auch ein Riesendank an Shermin Langhoff, die das Maxim Gorki führt. Das sind so Orte, wo ich sage, ja, das ist neu, das ist toll. Da sind viele von unseren Leuten, aber auch viele aus anderen Kulturen. Und ich glaube, dass das eigentlich eher so dieser, wenn es überhaupt einen Zusammenschluss gibt, dann eher der Zusammenschluss unter den Ausländern, unter denen, die nicht Copyright-Deutsch sind.
Copyright-Deutsch, genau. Es gibt Bio-Deutsche, Copyright-Deutsche und dann gibt es die Deutsch-Türken und die Ausländer, die Migranten. Zu was zählst du dich denn? Wer bist du?
Ja, Also es ist für mich alles Quatsch, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist alles Blödsinn. Also wenn es überhaupt eine Nationalität geben sollte, dann ist es eigentlich nur eine. Und das ist die Nationalität Mensch. Also ich finde das irgendwie, diese ganzen Worte, die sind eh nur dazu da, um uns voneinander zu segregieren und zu trennen. Und also ich kann mit diesen Worten überhaupt gar nichts anfangen, weil sie einfach politisch eine Trennung herstellen und nicht eine Einheit. Deshalb lehne ich eigentlich diese Art von Worte ab. Ich versuche selbst immer was zu finden, transkulturell oder irgendwas, was gerade irgendwie sich für mich schlüssig anhört. Aber generell kann ich mit diesen Worten gar nichts anfangen.
Was ist mit hybriden Kulturen?
Ja, hybriden Kulturen, ja, ist ja für mich ähnlich wie transkulturell.
Genau, morgen steht man auf, ist man Deutsch, abends geht man nach Hause, ist man Türke.
Ja, wenn sich das so trennen lassen würde, ne? Das ist halt, Entwicklung ist halt nicht so. Entwicklung schafft neue Synergien und schafft neue Kombinationen. Und insofern gibt es dieses rein türkisch in dem Sinne, ist ja hier nicht mehr wirklich so vorhanden. Also das ist schon auch durchdrungen von der Kultur hier, von der deutschen Kultur.
Aber auch die deutsche Kultur ändert sich, wir prägen den ja auch mit.
Ja, total. Ja, absolut. Deshalb sage ich ja, es ist eine Synergie, es ist eine Mischung. Deshalb habe ich ja auch das Beispiel dieser jungen Dame angeführt, weil es eben so faszinierend ist zu sehen, dass sie eigentlich ein deutsches, Copyright-deutsches Mädchen ist, die aber sehr, sage ich mal, orientalisch türkische Werte hat. Na, also was heißt türkisch, kann man gar nicht, wir sind ja auch menschliche Werte, aber wenn es dann darum geht zu teilen oder gastfreundlich zu sein oder, das sind so Sachen, die wahrscheinlich hier und da anders gelebt werden, in der einen wie auch in der anderen Kultur, aber es vermischt sich eben und es hat sich eben bei den Jüngeren sehr vermischt.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Gut, also Kartoffeln mit Aubergine vermischt, das gibt bei uns ein gutes, leckeres Essen. Ja? Genau. Aubergine ohne Kartoffel würde gar nicht schmecken zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Also ich vergleiche das immer so. Ich selber, wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann sage ich immer, ja, ich bin ein Deutsch-Türke und ein bibelfester Moslem. Und das klappt mir. Und das glaubt mir keiner. Ich sage, ja, ich bin beides und ich kenne alle Religionsbücher, ich habe die alle gelesen. Damit kann ich auch toppen. Man kann sagen, ey, hallo, ich bin was bisschen was anders als du, ja. Ich kann beide Sprachen, beide Kulturen, beide Religionen verstehen. Vielleicht muss man sich auch in die Gesellschaft auch kulturell hineinbegeben, wie du das machst und wie du auftrittst. Ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, solche Theater, also nach dem Theater denke ich mir, Komödie zu machen? Das ist ja eine Entwicklung bestimmt, oder?
Ja, das war aber auch eher zufällig, muss ich sagen. Also es hat sich zufällig entwickelt. Es war jetzt nicht unbedingt, dass ich das auf dem Reißbrett inszeniert habe, sondern ich habe eine Diskussion mit meiner lieben Mama gehabt, die sich immer Sorgen macht um ihr Kind, was ja normal ist. Die hat nun gesagt, na, du bist so talentiert, aber warum bist du so erfolglos? Und das fand ich irgendwie ganz spannend, aber es hat mich auch genervt. Und irgendwie sagte sie, ich würde nicht genug machen. Und ich sag, nee, das stimmt nicht. Es gibt für Türken überhaupt keine Jobs. Das ist schwierig in dem Bereich. Und dann sagt sie, nee, lass uns doch mal Videos aufnehmen und die auf YouTube stellen. Zu der Zeit, da hatte ich gerade an Schulen gearbeitet und habe natürlich viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Und diese Jugendlichen, ich fand sie einfach unfassbar kreativ. Also genial. Für einen Künstler ist das genial, weil die Art, wie sie mit der Sprache umgehen, wie sie die ihrer Identität anpassen, wie sie vermischen mit eigenen Inhalten, das ist sowas von ein hochkreativer Prozess. Und es fing dann an, sich so in unseren Alltag zu schleichen, dass wir das dann angefangen haben nachzumachen, die Art und Weise, wie gesprochen wird oder was für Worte verwendet werden oder was auch für neue Worte kreiert werden. Und meine Mutter hat das sehr klug beobachtet und hat gesagt, komm, wir stellen das auf YouTube, du wirst sehen, damit hast du Erfolg. Und auf Weiher, niemals. Aber ich mach das, weil dann bin ich meine Mutter los. Dann kann ich ihr nämlich sagen, hier, guck mal, ich hab's ja versucht, aber es hat nicht funktioniert.
Genau.
Das war also mein Plan. Dann hat sie Kamerateam irgendwie klar gemacht und dann haben wir das aufgenommen und auf YouTube gestellt und innerhalb von ein paar Wochen waren wirklich 1,5 Millionen Klicks auf dem einen Video. Und dann habe ich gedacht, gut, dann baue ich das jetzt aus und arbeite, dann versuche ich da was draus zu machen. Und dann, so ist das entstanden. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe mich weiterentwickelt mit der Figur. Und was so spannend ist, ich habe es inszeniert und führe es dann auf, sondern während es kreiert wird, läuft es schon. Das heißt, es ist ganz spannend zu beobachten, was sich da so entwickelt und was man selbst so entdeckt innerhalb dieser Figur.
Aber auch der türkischen. Also was du da machst, ist ja Albtraum schlechthin. Da werden die Türken ja ganz schön aufs Korn genommen und da kann man sich ja über sich selbst auch totlachen.
Ja, das finde ich aber ganz super, weil wir brauchen ja Projektionsflächen. Ne? Also mit unseren Identitäten brauchen wir auch Abbilder. Das ist ganz normal. Und da wir in der Gesellschaft nicht wirklich im Öffentlichen vorkommen, also in der öffentlichen medialen Verarbeitung. Ich meine, ich habe noch keine Rama-Sendung Werbung mit Türken gesehen oder mit Ausländern. Ich habe auch noch keine Kinderschokolade mit Ausländern gesehen. Also es sind immer Bilder von kleinen, blonden, blauäugigen Menschen, was ja auch schön ist. Aber das ist natürlich, das bringt die Schwierigkeit für die Migrantengruppe, dass sie keine Projektionsflächen ihrer eigenen Identitäten hat.
Es gibt auch Ethnom-Werbung.
Ja, aber es ist nicht, finde ich nicht, das ist ja nun wirklich nicht viel. Und es ist gerade für Jugendliche auch schwierig. Ne? Also man findet sich, man weiß noch gar nicht, wie man wirkt. Man braucht eine Fläche, in der man gucken kann, wie man überhaupt aussieht. Wie kommt man überhaupt rüber? Und das wird natürlich in den Figuren, die so in der medialen Welt auftauchen, dort wird das reflektiert. Und dafür, da gibt's nichts für ausländische Jugendliche.
Warum gibt's das nicht? Sind wir die schlechteren Deutschen oder was?
Nö, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Ich würde es auch gar nicht auf mich beziehen. Was habe ich damit zu tun, wenn ein anderer irgendwas macht, was nicht korrekt ist? Ich denke mal, einerseits hat es damit zu tun, dass wir eine Minderheit natürlich sind. Ne? Und wir sind allerdings eine wachsende Minderheit. Das ist jetzt auch neu. Das ist zum einen liegt es daran und zum anderen liegt es natürlich daran, wir haben ja auch einen absoluten Kulturkampf zurzeit. Ne? Also es ist ja nicht so, es gibt einmal das Lager, was irgendwie behauptet, Deutsch sein geht nur singulär. Also man kann nicht Deutsch sein plus. Und ich glaube, das ist auch generell die Haltung gewesen, die Jahre oder Jahrzehnte über bestimmt hat. Wer in Deutschland ist als Ausländer, hat eine Bringschuld. Wobei auch nie definiert ist, wann Integration eigentlich beendet ist. Also das ist ja auch nochmal etwas. Ja? Also man wirft uns in einen Prozess von Integration, der überhaupt beendet ist. Was nur darstellen soll, dass wir eigentlich nicht in diese Gesellschaft gehören. Machen die Amis anders. Wenn du in den Staaten geboren bist, bist du Amerikaner. Also sie haben genauso ein Rassismusproblem. Das sehen wir ja. Das ist ja also noch viel schlimmer. Teilweise, aber du bist erstmal Amerikaner. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Sowas wie, er ist Chinesisch-Amerikaner, er ist Amerikaner. Und dann ist er Chinese.
Also erst Deutsche, dann Türke. Ginge das?
Ja, was heißt müssen? Was ich meine, ist nicht, das ist nicht Individuen gesteuert, sondern das, was ich meine, ist eine Konstitution, die das vorgibt. Und hier in Deutschland ist man nun mal Deutsch nach Blut.
Immer noch.
Natürlich, das ist so festgelegt. Deshalb befinden wir uns auch in einer Situation. Jetzt haben wir eine sehr starke Multikulti-Bewegung gehabt, vielleicht über die letzten 20 Jahre, so ab den 80ern in Deutschland, eine sehr starke Chancengleichheit. Aber das heißt nicht, dass der konservative Kernteil, der sagt, nein, Deutsch sein kann man nicht werden, das ist man nur per Geburt, wenn man deutsches Blut hat. Scheißegal, wie sehr du dich integrierst, ist ja auch offensichtlich. Das ist also ein Kulturkampf, der hier stattfindet. Ein Kulturkampf zwischen, sind wir jetzt ein plurales Land oder wird das hier ein plurales Land oder bleibt es AfD?
Authentisch, einzigartig, herzlich. Özgün, ich siz candan.
Woher kommt dieses deutsches Blut? Wenn ich Deutsche frage, wer bist du, dann habe ich noch nie gehört, dass jemand Deutscher ist. Er sagt, ich bin Franke, ich bin Alemanner, ich bin Bayer, ich bin Schlesier, ich bin Sorbe, ich komme aus Hamburg. Aber niemand sagt, dass er Deutsche ist. Woher kommt dieses deutsches Blut?
Also woher das kommt, das kann ich dir ganz bestimmt nicht erklären. Also da müsste man Deutsche fragen. Ich meine, wenn Deutsche im Ausland sind, sagen sie nicht, dass sie Franken sind. Wenn Deutsche im Ausland sind, dann sagen sie, sie sind Deutsche. Es kommt natürlich immer darauf an, wer fragt und wo du dich gerade aufhältst. Ne? Also das ist natürlich auch eine Realität. Insofern, ich kann dir nur sagen, dass es so festgelegt ist. Wir müssen ja auch immer, ne, man darf immer nicht diese persönlichen und die strukturell institutionellen Ebenen vertauschen. Ich rede von strukturell institutionellen Ebenen. Die haben ganz viel damit zu tun, warum Migration hier ein großes Problem ist. Weil wir rassistische Strukturen haben. Und darüber müssen wir halt reden. Und das ist eben ein Teil, der schwieriger ist. Dafür dient aber auch meine Figur, um in das Gespräch zu kommen über genau diese Sachen.
Genau, da bist du ja sehr direkt eigentlich. Also ich habe dich einmal erlebt Ich war, glaube ich, 1,70 Meter von dir entfernt. Das hat mich fasziniert, wie du halt mit Worten, mit Menschen umgehst. Das war eigentlich für mich wirklich, ja, erstmal Schock, ja. Und was du sagst, strukturelle Diskriminierung oder Rassismus, das gibt's tatsächlich, das erlebe ich. Du hast noch ein Wort erwähnt, was ich sehr oft auch verwende. Wir haben eine Identität. Zum Beispiel, ich habe eine Identität, die aus zwei Kulturen besteht, aus deutschen und türkischen Kulturen, aus religiösen Elementen, aus sprachlichen Elementen, aber der ist tagtäglich bei mir. Ich bin's halt so. Und jetzt haben wir den Verband gegründet, zum Beispiel hier den Deutsch-Türken-Verband. Deswegen ist das Wort bei mir Deutsch-Türke sehr wichtig, bei dir vielleicht nicht, weil ich mich als solche fühle. Und wenn ich ja Leute interview, frage, sage, wer bist du? Die meisten Jugendlichen sagen von sich aus, ich bin Deutsch-Türke. Und da habe ich gesagt, aha, es gibt diese Menschen, die sich dazu bekennen, warum sollen wir da keinen Verband gründen? Sieh da, wir haben einen Verband gegründet mit dem Ziel, dass wir hier eine Minderheit sind. Also das Wort Minderheit hast du auch genannt. Das sind zwei Begriffe, mit denen wir tagtäglich arbeiten. Minderheit, aber eine wachsende Minderheit, eine Kultur- und Sprachenminderheit. Darüber wollte ich aber nicht viel reden. Deine Namen, also du trittst auf, du erzählst, aber du bist sehr, sehr direkt, also zu den Politikern.
Also ich glaube, natürlich ist das schon auch meiner Persönlichkeit geschuldet, dass ich einfach mich entschieden habe, ab einem gewissen Punkt die Dinge zu benennen, weil es bringt nichts, wenn wir drumherum reden. Aber ich denke, diese Direktheit ist auch ein bisschen eine Konsequenz natürlich von dem, was so in den letzten Jahren hier kulturell verhandelt wurde. Und das hat angefangen mit Sarrazin. Ich bin teilweise sogar sehr polemisch. Also, weil ich mir diese Technik zu eigen gemacht habe, die er sich zu eigen gemacht hat oder die er auch verwendet hat. Ich denke, dass das der direkte Weg einfach der bessere Weg, weil er die Dinge auf den Punkt bringt. Und damit kann man sich, glaube ich, leichter identifizieren als mit den vielen drumherum geredet, mit vielen wunderbaren Worten, die uns aber letztendlich trotzdem trennen. Und ich möchte eben die Essenz und die Wahrheit dieser Situation widerspiegeln können. Und dazu, deshalb bin ich sehr direkt, ja.
Dein bürgerlicher Name ist ja Idil Baydar, aber ich habe dich unter dem Namen auch Gillette Ayşe. Wie kam dieser Name zu dir?
Meine Mutter hat den erfunden. Ich dachte so an Massaker Fatma. Da habe ich dann später so meinen Hund genannt. Aber meine Mutter hat dann gesagt, na, was ist denn mit Gillette Ayşe? Und dann fand ich irgendwie so super den Namen. Ist ja auch ein alter Begriff aus den 80ern, da hat man das öfter mal verwendet. Solche Worte, um eben sehr männliche Frauen zu beschreiben oder sehr, sehr scharfzüngige Frauen zu beschreiben. Und das fand ich ganz spannend. Und deshalb finde ich den Namen, der Name ist eigentlich genial. Ich finde den super.
Radio Lora bezahlt jährlich über 3.000 Euro an die Telekom für die Leitung zum Funkturm. Helfen Sie uns bei der Bewältigung unserer Aufwendungen und werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen gibt's unter 089 480 2851 oder im Internet unter lora924.de.
Ich find's auch, aber die Mutter ist ja noch super. Und bist du diesem Namen treu geblieben? Also Gillette Ayşe.
Ja, ich glaube, das wird sogar immer, die Klinge der Gillette, die wird immer schärfer.
Skalpell.
Skalpell. Irgendwann heiße ich Skalpell Gillette.
Statt Gillette vielleicht Skalpell Ayşe, weil das erlebe ich ja auch. Also du bist sehr scharfkantig und das kommt auch gut an. Die Leute waren ja verrückt nach dir dann, ja? Wie geht's weiter? Mit uns in Deutschland, mit Gillette Ayşe.
Ja.
Macht sie Touren? Wo trittst du überall auf?
Also ich trete viel auf in Berlin, in der Bar für jeder Vernunft. Ich bin im Maxim Gorki zu finden. Ich bin im Heimathafen bald zu finden und auch in der Uferfabrik. Ansonsten trete ich natürlich auch gesamtdeutschland weit auf. Das heißt, ich toure ab September. Man kann auch die Tourdaten von meiner Webseite entnehmen. Werde mich also bemühen, in jede große Stadt zu kommen und bin eben sehr daran interessiert, dass das migrantische Publikum kommt. Das wäre so mein größter Wunsch. Also das, weil was ich mache, ist schon sehr, die Inhalte sind schon sehr migrantisch. Und wenn man sich damit gar nicht auskennt, kann ich mir vorstellen, dass man den Bezug sehr schwer findet und die Einordnung sehr schwer findet. Insofern, ja, wie geht's weiter mit uns? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie sich die Mehrheitsgesellschaft kulturell entwickelt. Wird die Mehrheits- und das ist ja genau das schneidende, sozusagen der schneidende Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Also wir stehen auf Messers Schneide. Auf Gillette Schneide mehr oder weniger. Es ist Tatsache so. Werden wir es schaffen, eine plurale Gesellschaft gründen oder sie weiter voranzuentwickeln, entsprechend dem Grundgesetz? Oder wird es eine Gesellschaft werden, die wieder in alte Verhaltensmuster regrediert? Das ist hier die Frage. Mit der AfD ist das natürlich sozusagen jetzt, können wir dieser Frage nicht mehr ausweichen. Ist ganz wichtig, das wirklich auch nochmal zu wissen. Die Minderheiten sind da, aber es kommt jetzt sehr auf die Mehrheitsgesellschaft an.
Auch die Mehrheitsgesellschaft muss sich in die Zukunft integrieren. Das ist auch unsere Rede. Also wir machen ja ein Museum der deutschen Migrationsgeschichte. Das habe ich dir mal erzählt. Wir haben sogar ein Museum eröffnet, wo die Migration in dem Museum gelandet ist. Wir sind keine Migranten mehr. Wir sind eine Minderheit. Das sagen wir auch.
Genau.
Und Migration gehört in dem Museum. Da gibt's eine Geschichte zu erzählen. Und soweit haben wir es schon gebracht. Nur, wir bestimmen auch die Zukunft mit. Und da sind wir ganz stark dabei. Zum Beispiel, ich lebe in München. Wir haben einen Migrantenanteil hier 40% in München. Tendenz rapide steigend. 2030 haben wir 50-50. Und dann müsste man das vielleicht nochmal neu denken, was hier passiert.
Ja, also es ist eben die Frage. Ich sage in meiner Show sowas, ich weiß. Also es ist ein Satz, der in meiner Show vorkommt. Ich weiß, ihr Deutschen träumt von Apartheid. Aber wir Kanaken verstehen nur Diktatur. Und in diesem Satz hast du eigentlich alles, was unsere Zukunft betrifft. Was wird es werden? Eine Minderheit, die eine Mehrheit regiert, wie in Südafrika? Oder eine sehr durchmischte, plurale Gesellschaft? Das ist die Frage.
Und was denkst du?
Es ist zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch überhaupt nicht abzusehen. Ich bin der Meinung, dass das Grundgesetz ist wunderbar. Das Grundgesetz ist eigentlich für Minderheiten geschrieben. Und das Grundgesetz ist auch ein identitätsstiftender Teil. Es ist unsere Verbindung. Wenn wir dafür sorgen, dass dieses Grundgesetz durchgesetzt wird, dass wir dafür kämpfen, dass dieses Grundgesetz weiter implementiert wird, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, ein unglaublich erfolgreiches, starkes Land zu werden. Wenn wir in Nationalismen verhaftet bleiben, dann haben wir die allergrößte Chance, unterzugehen.
Also das heißt, wir müssen bessere Demokraten sein, uns an die Verfassung halten, was wir gerne tun.
Ja.
Und das auch am Leben halten. Ja, das ist doch das Beste, was wir jetzt schon auch machen. Migranten, die Minderheiten zum Beispiel. Also wir, die türkische Minderheit strebt danach, dass wir hier in Deutschland angekommen sind, dass wir hier Deutschland mitentwickeln, auch kulturell. Du bist ja nicht die Einzige. Es gibt ja so viele Filmschaffende, Literaten, Künstler, Sozialmenschen. Also es tut sich verdammt viel bei den türkischen Communities, ja. Und ich sehe auch die jungen Leuten, also auch die da bei den Deutsch-Türken, deswegen nenne ich diesen Namen immer öfter, dass sie sich bewusst Deutsch-Türken nennen. Die nennen sich nicht Almancı, die nennen sich nicht Gurbetçi oder die nennen sich nicht Türkei-Türken, sondern Deutsch-Türken. Das ist eine Bekenntnis auch. Und ich denke mal, dass die vierte, fünfte Generation ganz anders drauf sein wird, oder?
Ja, absolut. Also wie gesagt, da ist schon eine ganz andere Vermischung. Nur die Frage ist, werden sie die Chance bekommen? Denn man darf ja eins nicht vergessen, was uns im Wege steht, ist natürlich die absolut negative Propaganda. Ne? Also das ist das Ergebnis. AfD ist ein Ergebnis der medialen Aufarbeitung. Den Zusammenhang darf man nicht ignorieren. Also und das ist auch das, was ich auch in der Jugendarbeit gesehen habe, auf struktureller Ebene. Die Jugendlichen werden problematisiert. Es wird aber nicht die Struktur problematisiert. Es werden nicht rassistische Lehrer problematisiert. Warum muss sich ein Mädchen, ein türkisches Mädchen, was einen 1,7 Durchschnitt hat, anhören von ihrer Lehrerin, sie kann sich ja jetzt bei Aldi bewerben? Also, und ich denke, bevor wir das nicht geschafft haben, strukturellen Rassismus aus der Struktur zu ziehen, wird das schwierig werden. Also, weil diese Strukturen, die jetzt gelegt sind, sind nicht für plurale Identitäten gedacht. Zu dem Teil, die rassistischen Strukturen müssen verändert werden, bin ich absolut der Meinung. Ich finde daran überhaupt nichts Anstößiges, dass man seine Ursprungskultur oder die Kultur der Eltern weiter pflegt. Ich finde das wunderbar, weil es schafft ganz einzigartige Synergien und es schafft neue Ideen. Das wiederum ist das, was uns vorantreibt, was uns voranbringt. Also das kreative Potenzial ist sowas von hochdosiert. Es ist kein Wunder, ne? Also Steve, und das meine ich, das ist halt der Unterschied zu den Staaten. Wir dürfen natürlich eins nicht vergessen, wir müssen uns immer in den Kontext setzen. Wir müssen uns immer in den Kontext setzen von, wo sind wir, in welcher Struktur, was haben wir überhaupt für äußere Anforderungen. Wir sind in einer patriarchalen, kapitalistischen Struktur. Das ist etwas, was wir, das ist unser sozusagen die Form, in die unser Geist hineingeboren wird. Und ich denke, das ist etwas, wo wir auch als Minderheiten eine Haltung zu finden müssen. Steve Jobs zum Beispiel, war ja auch ein syrischer Einwanderer. Letztendlich sind die kapitalistischen Strukturen die offeneren, weil das Kapital natürlich Innovation und Ideen braucht. Und da gibt es keine Nationalität. Das finde ich sehr interessant, diesen Zusammenhang zu betrachten. Also das heißt, man darf also, wenn man eine Minderheit ist, auch nicht außer Acht lassen, in was für einem Umfeld oder in was einer Umwelt man sich selbst bewegt. Und da gehört natürlich Kapitalismus als genereller Überbegriff und dass man darüber spricht und dass man das auch im Zusammenhang mit seiner eigenen Identität sieht, ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen. Und da müssen wir auch gucken, wie wir uns darüber definieren.
Du,
ich,
wir,
zusammen.
San, Ban, Bis,
Billigte.
Genau, also das ist das Thema, was wir in München behandeln. Und das war auch das Thema, wo wir uns kennengelernt haben. Das war am 27. Februar 2016 in Berlin. Da haben wir uns kennengelernt an einem Konferenz der neuen deutschen Organisationen. Wie bist du denn da reingeraten?
Ja, ich interessiere mich natürlich viel für das, was auch hier so in Berlin passiert. Es gibt ganz tolle Vereine, also einmal die neuen deutschen Medienmacher, die eben auf der versuchen, auf der medialen Ebene Veränderungen zu bewirken, oder auch ein wunderbarer Verein wie Deutsch Plus, der eben eine plurale Republik vorantreiben will. Also da gibt es ganz viele Vereine, für die ich mich interessiere und wo ich auch gerne mitgestalte und mit dabei bin und auch das Glück habe, das machen zu können. Und da kommen natürlich dann wieder verschiedene Synergien zusammen. Also da trifft sich, da sind Überschneidungen und Kreuzungen, die so gar nicht stattfinden würden. Insofern ist das für mich natürlich sehr bereichernd. Also ich bin sehr dabei, das mit voranzutreiben mit dem, was ich habe und was ich kann.
Genau, wir als Deutsche werden auch in Berlin eine Niederlassung gründen, ja, unsere Ideen dort auch an Politik weiter verbreiten. Und wir wollen den ersten Bundeskongress der Deutschtürken dieses Jahr feiern. Das ist komplett was Neues, dass man sich als Deutschtürke zu bekennen gibt und nicht mehr Türkei-Türke, nicht mehr das, sondern als deutsche Türke. Und das wollten wir mit einem Kongress feiern. Was hältst du von so einer Idee?
Wunderbar. Das Einzige, was ich daran, deshalb benutze ich solche Worte wie Kanake. Kanake ist ein Überbegriff für alle Ausländer. Ich denke, als Deutsch-Türken sind wir mittlerweile fast schon in der Unterzahl. Also die anderen Nationalitäten, und das ist so der Ansatz, den ich verfolge, dass wir andere Nationalitäten mit einbeziehen können. Was können wir kreieren, damit eigentlich alle mit drin sind? Also deshalb verwende ich in meiner Show auch arabische Worte oder gehe auf solche Sachen ein, weil wir als Minderheiten, wenn wir uns zusammenschließen, wir eine andere Gewichtung kriegen könnten, als wenn jeder sein Süppchen kocht. Und deshalb finde ich die Idee ganz, ganz großartig, weil sie ein toller Anfang ist. Aber ich brauche noch mehr Inklusion von allen anderen. Wir haben auch eine sehr große asiatische Gemeinde in Gemeinschaft oder Minderheit in Deutschland. Das fällt immer kaum auf, weil die Asiaten eher ruhiger sind im Alltag so, ne, also so draußen. Empfindet man sie subjektiv nicht als so präsent wie Orientalen oder Türken oder Araber. Aber das darf man alles nicht vergessen. Die gibt es ja auch. Und die vermehren sich genauso schnell wie wir als Minderheitsgruppe. Also deshalb bin ich eigentlich dafür, dass wir einen Weg finden, wie wir alles in Inklusion bringen können. Wie können wir alle inkludieren? Wie geht das? Können wir eine Riesengemeinschaft schaffen, die, und da sage ich immer wieder, Grundgesetz ist unsere Verbindung. Alles klar, ich freue mich sehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, dass wir bei Ihnen waren.
Bis nächsten Montag um 21 Uhr. Hören Sie rein.
Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür eder. Gelecek pazartesi günü saat 21'de yine buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Tschüss.
Sampai jumpa lagi.